Ja, ich möchte euch hineinnehmen, herausfordernd, weil ich eine Mischung machen möchte. Ich möchte euch hineinnehmen, ein Stück weit in Gemeindegeschichte, ein Stück weit in Kultur und ein Stück weit in das, was wir erlebt haben. Also drei Dinge, die sich vermischen, aber die, wie ich finde, sehr gut zusammenpassen. Und ich möchte euch hineinnehmen in Dinge, die wir lernen durften und euch herausfordern. Vielleicht findet ihr das eine oder andere, was vielleicht auch euch herausfordert, auch in Anbetracht der Entwicklung der letzten Jahre mit immer mehr Flüchtlingen, immer mehr Ausländer, die hierher kommen, auch immer mehr gemeindliche Herausforderungen, die sich sozial ergeben dadurch, dass Menschen hierher kommen, die Nöte haben. Ich möchte euch einfach mit hineinnehmen und zu Anfang die Frage, zu wem gehöre ich dazu, die Zugehörigkeit. Ja, wir sind alle Christen, wir gehören zu Christus. Und die Frage, gilt es für dich, wenn man sagt, zeig mir deine Gemeinde und ich sag dir, wer du bist? Identifizierst du dich so mit der Gemeinde, dass wenn man deine Gemeinde kennenlernt, man ungefähr weiß, wie du tickst, weil du dich mit dem, was Gemeinde wichtig ist, identifizierst, weil du die Leute in der Gemeinde kennst, weil du die Leute auf dem Herzen hast, weil du mit ihnen gemeinsam unterwegs bist, weil du mit ihnen Interesse teilst, weil du mit ihnen Sorgen und Nöte teilst. Ich möchte euch hineinnehmen in die Anfänge von Gemeinde. Ganz am Anfang in der Apostelgeschichte. Ich lese euch ein paar Verse aus Apostelgeschichte 2 ab Vers 41. Dort lesen wir, da hat Petrus die Predigt gehalten zu Pfingsten und die Leute waren schockiert, als sie hörten, sie haben den Retter, den Christus, den Messias gekreuzigt und sie fragten, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, bekehrt euch zu Gott und lasst euch taufen. Kehrt um von einem Leben, zwar religiös, aber fern von Gott, zu einem Leben mit Gott. Und ganz viele Leute, etwa über 3000 Leute, machen das und entscheiden sich, aus dem Judentum zur Gemeinde dazu zu kommen. Und das ist die Situation, in die ich euch hineinnehme. Dort heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden an jenem Tage hinzugetan bei 3000 Seelen. Und dann heißt es weiter, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, welche glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie alle, an alle, je nachdem einer irgend Bedürfnis hatte. Und indem sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zu der Versammlung hinzu, die gerettet werden sollten. Die Anfänge von Gemeinde. Würdest du einmal weitermachen? Wow, würde ich sagen. Was für ein Start. Da ist eine Gemeinde. Es fängt an mit fundierter biblischer Lehre. Es gibt innige Gemeinschaft. Es gibt gemeinsames Essen, was übrigens etwas in ganz vielen Kulturen, auch in der afrikanischen Kultur, etwas sehr Wichtiges ist, gemeinsam zu essen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei euch zu Hause in der deutschen Kultur allgemein ist es leider nicht ganz so wichtig. Es gibt das Abendmahl und auch in der Kultur war es so, dass das Essen und Abendmahl war nicht so getrennt wie hier, sondern man aß zusammen und Teil dieses gemeinsamen Essens war auch das Abendmahl feierns. Das machen wir hier anders. Es wurde gemeinsam gebetet und ich denke, da sie zusammen lebten, gab es viel, wofür man beten konnte, weil sie Leben geteilt haben, auch Anliegen geteilt haben. Es gab eine gesunde Ehrfurcht vor Gott. Es gab Wunder. Gott bestätigte die Autorität der Apostel. Gott bestätigte, dass er am Wirken war in der Gemeinde. Es gab eine Kultur des Teilens und ein Verzicht auf Wohlstand für andere. Es gab Freude, Einheit und Echtheit. Da war nichts gespielt, da war kein Zwang da. Dinge tat man nicht, weil man sie tun musste, sondern man tat sie aus freien Stücken, aus freiem Herzen, freimütig. Und das Interessante war, weil sie sich noch als Juden verstanden, gingen sie täglich in den Tempel. Das war der Ort des Gottesdienstes. Da aber das Abendmahl nicht in die jüdische Kultur passte, trafen sie sich abends in den Häusern und haben dort zusammen gegessen, das Abendmahl gefeiert. Deswegen Tempel und in den Häusern. Und es heißt, dass sie angesehen waren beim Volk. Das heißt, sie hatten eine positive Außenwirkung. Da steht nicht, wodurch das der Fall war. Ich weiß nicht, ob sie sozial engagiert war. Ich weiß nicht, ob sie dadurch aufgefallen sind, dass sie einfach gut aufeinander Acht gemacht haben, dass einfach deutlich wurde, sie haben einen Blick füreinander gehabt und füreinander sich umeinander gekümmert. Oder ob es tatsächlich so war, dass diese Liebe, die Gott ihnen ins Herz gegeben hatte, so stark war, dass sie auch die Not, die um sie herum war, dass sie das nicht ausgehalten haben, dass sie aktiv geworden sind. Sie waren angesehen bei den Menschen, die außerhalb waren. Sie hatten Außenwirkung. Und sie hatten beständiges Gemeindewachstum. Und dann überlegen wir, wie ist es bei uns? Wie ist es hier? Was haben wir? Und was fehlt? Ich weiß nicht, wie das, was jetzt das bei dir auslöst. Ich weiß, dass ich war lange Zeit in Gemeinde und auch in Gemeindeleitung. Ganz häufig führt es dazu, dass in einem drin dieser Film losgeht, ah Mann, da müsste sich so viel ändern. Und dann denkt man immer, wer sich alles ändern müsste und wer alles was tun müsste und was die Leitung und die der Pastor und wer alles da Dinge anpacken müsste. Aber ich möchte euch einfach Mut machen, wenn du jemand bist, der du merkst, dass sich hier etwas ändern muss, dann denk nicht darüber nach, was sich in der Gemeinde ändern muss, sondern denk darüber nach, was muss sich bei dir ändern. Denn du bist Gemeinde. Ich und du, wir sind Gemeinde. Wenn du also der Meinung bist oder merkst, dass sich etwas ändern muss, dann fang bitte bei dir an. Und du wirst feststellen, wenn du bei dir anfängst, dann hast du bereits so viel zu tun, dass du über die anderen gar nicht mehr die Zeit hast, dich zu beschweren. Ich möchte aus diesem Text eine Passage herausnehmen. Dort stand, dass sie alles gemeinsam hatten und dass sie sogar bereit waren, einen Teil sogar bereit waren, Dinge zu verkaufen, um der Not zu begegnen. Das haben wir in Deutschland hier nicht, weil wir ein Sozialsystem haben. Wenn jemand hier arbeitslos wird, dann gibt es Arbeitslosengeld und später Sozialhilfe, Hartz IV. Und ich glaube, deswegen haben wir auch in den Gemeinden nicht mehr diesen Blick voneinander, weil wir ja denken, jeder ist versorgt. Da sorgt schon der Staat für. Aber in Tansania ist es anders. In Tansania gibt es kein Sozialsystem. In Tansania, wenn eine Not da ist, wer hilft dir dann? In Tansania ist es so, wenn ich in Not gerate, dann müssen mir die Menschen helfen in meinem Umfeld. Dann muss mir meine Familie helfen, dann müssen mir meine Nachbarn helfen, dann muss mir mein Dorf helfen. Dann ist es aber auch umgekehrt, wenn jemand anders in Not gerät, dann bin auch ich herausgefordert zu helfen, denn ich könnte ja auch in Not geraten. Und es gibt ein tansanisches Sprichwort, das sagt, Mtu ni watu, ein Mensch ist Menschen. Wir in Deutschland sind sehr individualistisch geprägt. Wir nehmen uns sehr stark als Individuen wahr. Das ist in vielen anderen Kulturen nicht so. In vielen anderen Kulturen werden Menschen viel stärker davon bestimmt, wer sie als Teil einer Gruppe sind. Was sie als ihre Identität über ihre Gruppe bestimmt. Und wir erleben das heute zum Teil bei Jugendlichen und einer Clique. Da ist die Clique alles, weil die Clique ihnen die Identität gibt. Und das kann gut und das kann schlecht sein. Das kann in einer christlichen Jugendgruppe gut sein, wo die Clique dir deine Sicherheit, dein Umfeld gibt und wo eine gute Gemeinschaft dazu führen kann, dass du auch Widerstände, dass du auch Anfeindungen, zum Beispiel in der Schule, wenn es eine gute Jugendgruppe gibt, verkraften Kinder das viel, viel besser, wenn sie einen Ort haben, wo sie gut aufgehoben sind. Das kann auch Familie sein. Mtuniwatu, ein Mensch ist Menschen. Das bedeutet, kein Mensch steht für sich allein. Kein Mensch kann für sich alleine stehen. Kein Mensch existiert für sich allein. Und sind wir doch mal ehrlich, wir alle sind Menschen, die durch Menschen geprägt wurden und werden. Wir werden geprägt durch die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und auch wenn wir uns das nicht eingestehen, wir alle sind abhängig. Wenn es nicht finanziell ist, so ist es doch emotional so, dass wir abhängig sind von anderen Menschen. Und ich glaube, und das wird in der Christenheit ganz oft vergessen, wir als Christen sind Repräsentanten von Christus. Wir sind Gottes Bodenpersonal. Wir sind Gottes Botschafter. Botschaftsangestellter Gottes. Und wenn wir als Botschaftsangestellter Gottes einen schlechten Job machen, dann steht unser Chef schlecht da. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitgekriegt habt, wie das jetzt ist mit Taiwan und China und wenn dann jetzt ein Amerikaner dahin kommt und Taiwan mehr oder weniger als Staat anerkennt, was da für Wellen hochschlagen. Wo im Grunde ein Mensch, der eine offizielle Funktion hat, etwas macht und plötzlich schlagen die Wellen hoch. Und ich glaube, dass das für uns als Christen genauso ist. Wenn wir als Christen, und ich denke, wenn man Pastor oder wenn man in Verantwortung steht, in ganz besonderer Weise, aber das reicht schon aus, dass die Leute auf meiner Arbeit wissen, dass ich Christ bin, aber als Missionar sowieso, wenn ich etwas mache, was nicht geht, dann wirft das ein schlechtes, dann heißt es, und der will ein Christ sein? Wir stehen in Verantwortung vor Gott. Wir sind Repräsentanten Jesu Christi. Und wir sind herausgefordert, ihm ähnlich zu sein. Auch in der Art, wie wir verantwortlich umgehen, wenn Hilfe gebraucht wird. Wenn andere in Not sind. Und ich möchte euch jetzt ein Stück weit hineinnehmen in das Umfeld, in das Gott uns die letzten 2 Jahre gesteckt hat. Noch einmal das Bild, das habt ihr ja schon gesehen. Das Boarding-Team. Ich möchte etwas zu Lisa sagen. Zu Anfang hatten wir so ein bisschen Sorge, weil sie dachten wir, sie ist sehr strukturiert, was eigentlich sehr gut ist, weil das fehlt uns an manchen Stellen. Aber zu Anfang dachten wir, dass das nicht so gut passt. Aber wir merken, dass wir Gott sehr, sehr dankbar sind für sie und für ihre Ergänzung und dass das Teamwork innerhalb der letzten 2 Jahre total schön gewachsen ist. Und wir brauchen sie als Ergänzung. Und ich denke, Gemeinde ist genauso. Wir brauchen einander auch manchmal gerade in der Unterschiedlichkeit. Und manchmal vielleicht auch gerade darin, dass jemand anders ist. Und manchmal ist Anderssein anstrengend. Wir sind sehr dankbar, dass das in diesem Fall nicht der Fall ist. Ich wollte das damit nicht ausdrücken. Und wir haben viele einheimische Mitarbeiter und wir haben viel von ihnen lernen können. Wir haben von ihnen lernen können, Sie leben in einem viel stärkeren Bewusstsein davon, dass sie von Gott abhängig sind, auch gesundheitlich, auch finanziell. Und sie kommen aus verschiedenen gemeindlichen Hintergründen und trotzdem können wir uns als Christen gemeinsam treffen. Wir lesen in Gottes Wort, lesen eine Andacht und wir beten gemeinsam. Und das ist total schön. Auch da fühlen wir uns ein Stück weit zurückversetzt in dieses in die Anfänge der Gemeinde, wo die Unterschiede aus welchem gemeindlichen Hintergrund jemand kann, überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und das finden wir sehr schön. Da lernen wir noch einmal neu. Man merkt schon, wo jemand herkommt. Aber wenn wir gemeinsam vor Jesus stehen, spielt es keine Rolle, ob jemand Pfingstler ist, ob er Lutheraner ist, ob er Landeskirchler ist. Oder ob er Katholik ist, wenn es letzten Endes nur um Jesus geht und wenn da nicht noch eine Maria oder sonst was, was man sonst so als Sonder noch dazwischen steht, dann können wir einander begegnen und gemeinsam Gott loben, gemeinsam vor Gott treten und gemeinsam Gott bitten und unsere Anliegen vor Gott bringen. Und wir sind sehr dankbar. Die tansanische Kultur ist eine sehr herzliche Kultur, eine Kultur, sie haben sehr viel Geduld mit uns. Ich denke, wir machen mit unserer deutschen direkten Art sehr, sehr viele Fehler und trotzdem vergeben sie uns immer wieder. Und wir sind für deutsche Verhältnisse nicht reich und trotzdem sind wir im Vergleich zu ihnen immer noch so unendlich viel reicher. Und da sind wir herausgefordert mit den Möglichkeiten, die wir haben. Jetzt gehören wir zu ihrem Netzwerk. Und häufig ist es so, wir haben einige Mitarbeiter, die haben noch Kinder, die zur Schule gehen. Und dann ist die Frage, wo kommt denn jetzt in regelmäßigen Abständen das Schulgeld her? Dann fragen sie, könnt ihr dazu was beitragen? Das heißt nicht, dass wir immer alles zahlen müssen. Aber wir lernen, dass es auch unsere Aufgabe ist, Teil dieses Netzwerks zu sein. Und das ist etwas, wo ich euch herausfordern möchte, auch zu gucken, zu sagen, wo bin ich herausgefordert. Das heißt nicht, dass ich für alles verantwortlich bin, aber ich glaube, in manchen Bereichen ist die Herausforderung zu sagen, ja, ich bin herausgefordert, meinen Teil oder einen Teil dazu zu bringen. Da sind wir noch im Prozess des Lernens und ich finde das total schön, dass Gott uns da hineinnimmt und da sind wir noch lange nicht am Ende und da nimmt Gott uns mit hinein. Ja, dann stellt uns Gott noch in ein anderes Umfeld, wo wir auch merken, und das ist, glaube ich, bei euch nicht anders, die Boarding-Familie. Ich bin Teil eines Leitungsteams mit der Lisa. Wir müssen uns mit unserer Lernhelferin absprechen. Ich bin Papa einer Familie. Ich bin Hausvater für die Boarding Kids. Ich bin Kollege und Chef von Mitarbeitern. Ich bin Mitglied in einer Gemeinde. Und das sind alles Rollen, in denen unterschiedliche Anforderungen stehen. Und manchmal kollidiert das eine mit dem anderen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal kollidiert die Rolle, die du zu Hause hast, mit deiner Arbeit. Manchmal kollidiert das, was du als Christ tust, mit dem, wie du Menschen begegnest. Manchmal merkst du, bist du herausgefordert in einem Umfeld, wo Menschen sind, die Jesus nicht kennen und du überlegst dir, wie kann ich diesen Menschen Gottes Lieben weitergeben? Und ich merke, an manchen Stellen bin ich mit meiner Weisheit am Ende und ich bin herausgefordert oder ich persönlich bin dankbar, dass es eine Bibelstelle gibt, wo es heißt, wenn es jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt. Und von daher, ich möchte euch herausfordern, da, wenn ihr noch nicht im Urlaub wart und wenn ihr mal im Urlaub seid und wenn ihr Zeit zum Reflektieren habt, auch einfach zu reflektieren. Wo sind Rollen, die ich einnehme, die ich vielleicht noch nicht so fülle, wie ich sie ausfüllen sollte? Sei es auf der Arbeit oder sei es zu Hause. Diese zwei Jahre waren für uns eine Herausforderung, weil wir ganz viele Rollen neu entdecken durften und neu lernen durften. Und wir sind noch nicht am Ende. Und ich glaube aber auch, dass das für euch eine Chance wäre, noch einmal neu über die Rollen nachzudenken. In Gemeinde, in Familie, auf der Arbeit. Denn, und das ist die Begründung, warum ich glaube, dass das so wichtig ist, Gott hat jeden von uns dorthin gestellt, wo wir stehen. Und Gott hat dich an eine Stelle gestellt, in manchen Bereichen an eine Stelle, wo kein anderer diese Rolle einnehmen kann. Und damit ist eine Verantwortung verbunden. Und wenn du diese Verantwortung nicht wahrnimmst, dann hinterlässt du eine Lücke. Ich glaube, dass Gott die Möglichkeiten hat, auch Menschen durch andere zu erreichen. Aber ich glaube, dass Gott an bestimmten Stellen dich in Beziehungen hineingestellt hat, weil er durch dich Menschen erreichen möchte. Und ich möchte dich nochmal ganz neu herausfordern, diese Verantwortung vor Gott bewusst wahrzunehmen. Was ich in den 2 Jahren lernen durfte, ist, dass ich für andere verantwortlich bin. Was ich dankbar lernen durfte, ich bin zwar nicht reich, aber immer noch unendlich viel reicher als ganz viele Menschen um mich rum. Das bedeutet, ich habe eine größere Verantwortung. Was ich auch lernen darf, auch wenn ich verantwortlich bin, ich bin nicht für alles verantwortlich. Das ist auch eine wichtige Lektion. Und mit ich bin nicht für alles verantwortlich verbunden ist auch, ich darf auch Hilfe von anderen in Anspruch nehmen. Das ist, glaube ich, auch etwas, wenn du jemand bist, der immer selber macht und dem das schwerfällt, Hilfe von anderen in Anspruch nehmen, möchte ich dir Mut machen. Versuch es mal. Versuch mal, anderen zu sagen, ich brauche Hilfe. Kannst du mir helfen? Auch wenn du es vielleicht selber machen kannst. Das kann unheimlich befreiend sein und du wirst merken, manchmal entstehen gute Beziehungen dadurch, dass du jemand anderen dir helfen lässt. Ein Bibelvers, der mich immer wieder bewegt, weil es ein Vers ist, der ganz, ein Vers ist, der mit ganz, ganz viel gefüllt werden muss und wo jeder von uns neu herausgefordert ist. In Johannes 13, Vers 35 heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist etwas, was sichtbar sein werden muss. Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern Liebe ist etwas, was praktisch sichtbar wird. Und meine Liebe zu anderen wird daran sichtbar, wie viel ich mich in sie investiere. Und dazu gehört Zeit, dazu gehört Arbeit, die ich in sie investiere. Dazu gehört vielleicht auch Geld. Und ich glaube, dass wenn jeder von uns nur die Verantwortung wahrnehmen würde, die Gott uns vor die Füße legt, Gott uns den Blick dafür, dann hätten wir genug zu tun. Und trotzdem möchte ich euch einen Blick über den Tellerrand denken. Ich möchte euch noch in eine Sache hineinnehmen. Auch das hat mit biblischer Geschichte zu tun. Und zwar in der Apostelgeschichte, lesen wir weiter in der Schnelldurchlauf, Apostelgeschichte 7, Stephanus wird getötet, die Christenverfolgung nimmt zu, die Christen in Jerusalem müssen fliehen, dann kommt die Bekehrung des Kämmerers von Philippus, dann der Saulus, der massiver Teil dieser Verfolgung aus wird zu Paulus, Petrus hat diese Begegnung mit den Tüchern vom Himmel kommen und er geht zu Cornelius, einem Römer, und kapiert plötzlich, dass das Evangelium nicht nur etwas für Juden ist, sondern dass alle Menschen erreicht werden müssen. Und trotzdem von Jerusalem Richtung Norden, deswegen ist dort die Karte in der Richtung in Phönizien, breitet sich das Evangelium aus, aber im Wesentlichen gehen die Christen, die durch die Verfolgung mehr und mehr verteilt waren, immer in die Synagoge und predigen dort das Evangelium und Menschen bekehren sich. Und im Wesentlichen ist Gemeinde immer noch Judenchristengemeinde. Und dann passiert etwas total Merkwürdiges. In Antiochia entsteht eine Gemeinde, die fast 100% nicht Judenchristen ist. Und die Gemeinde in Jerusalem denkt, boah, was passiert denn da? Und sie schicken den Barnabas los, schau dir das mal an. Und der Barnabas guckt dahin, kommt dahin, guckt sich das an, ist hellauf begeistert, sagt, das ist ja super, aber ich bin total überfordert, ich brauche Hilfe. Geht weiter nach Norden, Richtung Tarsus, ganz oben seht ihr Tarsus, holt sich den Paulus und die beiden sind ein Jahr lang dort in Antiochia in der Gemeinde und machen Gemeindegründungsarbeit. Barnabas und Paulus, super Team. Paulus, der super Theologe, Barnabas, ein guter Seelsorger und ein Seelenmensch, ein sehr herzlicher Mensch, ein super Team, gründen Gemeinde. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 11, Verse 25 und 26. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde beisammenblieben und eine beträchtliche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Und ich finde das total beeindruckend. Da sind Menschen, die treffen sich und die sagen jetzt nicht, wir sind Christen und halten das Schild hoch, wir sind die Christen, sondern da sind andere Menschen, die gucken sich an und gucken sich diese Leute da an und merken, die hängen ständig zusammen. Wenn man da hingeht, die quatschen ständig von dem Jesus, es geht immer um diesen Christus. Ja klar, das sind die Christen. Und was ich total beeindruckend finde, ist, an dieser Gemeinde sind drei Dinge. Das eine ist, dass es eine Gemeinde ist für Menschen aus allen Schichten und allen Völkern. Das ist etwas Neues. Alle gesellschaftlichen Schichten. Und auch unsere Arbeit, die wir tun, ist etwas, wo wir versuchen, mit den Internatsschülern, die wir dort haben, das ist nicht die unterste gesellschaftliche Schicht. Denn die Schule ist teuer, das Internat ist nochmal teuer. Die Schüler, die dorthin kommen, die Eltern gehören nicht zu den Armen in Tansania. Aber diese Kinder werden einmal Verantwortung haben. Und wenn das Menschen sind, die Jesus lieb haben, dann glaube ich, dass das Einfluss haben wird. Das ist unser Gebet. Das ist das, was uns antreibt, dass wir sagen, wir wollen auch, dass diese Menschen Jesus nachfolgen. Das Zweite, was ich daran positiv finde, wenn wir kurz weiterlesen, ist, dass diese Gemeinde in Antioche aus eigenen Stücken sich entscheidet, eine andere Gemeinde zu unterstützen. Wir lesen, dass ein Prophet aufsteht, der hört von einer, dass es eine Hungersnot geben wird und sie sammeln Geld für die Gemeinde in Jerusalem und schicken Geld in die Gemeinde nach Jerusalem. Eine Gemeinde, die nicht nur an sich selbst denkt, sondern Gemeinde weltweit im Blick hat oder auch andere Gemeinden, die sich nicht als lokale Ortsgemeinde nur versteht. Und als Drittes, und das finde ich auch beeindruckend, die erste Gemeinde, die keine Judengemeinde ist, und weil sie verstanden haben, dass Gott alle Menschen erreichen möchte, senden sie Paulus und Barnabas aus. Die erste Missionsreise oder die Missionsreisen von Paulus und Barnabas starten in Antiochia. Und das finde ich total beeindruckend. Und jetzt kommt der Übergang in Kultur. Was hat das mit Kultur zu tun? Es gibt ein Sprichwort in Tansania, noch ein Sprichwort, das auch mit Menschen zu tun. Und das heißt Mtu Wawatu, ein Mensch von Menschen. Möchte ich euch erklären, was das heißt. Ich fand das ganz interessant. Ich hatte eine Missionarin, die habe ich schon 2005 kennengelernt. Die ist ab und zu mal in Dar es Salaam und dann genießt sie das auch mal, an einem Pool schwimmen zu gehen. Und normalerweise, wenn man an einen Pool geht, zahlt man dafür Gebühren, sind ungefähr 4 Euro, die man pro Person zahlt. Und sie hat einen tansanischen Jungen, den sie zur Pflege aufgenommen hat. Und dann kommt sie in ein Hotel, geht dorthin und sagt, wir würden gerne an den Pool. Ja, das macht dann 10.000 Schilling für dich und für den jungen Mann. Und dann sagt sie, ja, aber wir sind doch die Freunde von dem. dem und dem, weil sie wusste, dieser Angestellte, der dort ist, ist mit einem Deutschen befreundet, mit dem sie auch befreundet ist. Ah, wenn das so ist, ja, dann kommt ihr umsonst da rein. Könnten wir uns hier absolut nicht vorstellen. Aber wenn tansanische Kultur ist, wenn du mit jemandem befreundet bist, dann hast du Zugriff zu seinem Netzwerk. Und ein anderes Beispiel aus einer hier näher gelegenen Kultur. Wir waren über Pfingsten mit einer Gemeinde auf einer Gemeindefreizeit und wir hatten einen, der die Predigten gemacht hat, der war aus der Ukraine da. Und er erzählte, das war eingestellt worden, bevor der Krieg angefangen hatte. Und er erzählte aus der Ukraine, dass von dem Militär Leute auf ihn zukamen, sagten, ja, wir haben Medikamente, die ganz dringend eigentlich dahin müssten. Wir haben aber keine Fahrzeuge. Und er sagte, es ist überhaupt kein Problem. Ich rufe jetzt bei meinem christlichen Netzwerk an und schwuppdiwupp hatte er einen Pastor, der seinen Van die Sitze ausgebaut hat, das Auto mit Medikamenten vollgeräumt hat. Und innerhalb kürzester Zeit hatten sie organisiert, dass quasi er über die christlichen Kontakte Medikamente an Bedürftige transportiert hat. Und so kann Gemeinde und die Beziehung in Gemeinde wurde benutzt. Und da war ein Mensch, der einen Christen kannte und plötzlich funktionieren solche Dinge. Und das, finde ich, ist etwas, was wir haben. Wir haben Potenzial als Gemeinde. Auch nicht nur wir. Und das gilt, glaube ich, auch für uns. Und ich denke, wir als Christen sind vernetzt. Wir kennen andere Gemeinden. Und wenn wir ein Problem haben und wissen aber, in einer anderen Gemeinde haben sie dieses Problem bereits gelöst oder hatten ein ähnliches Problem, dann lasst uns doch mal dahin gehen und fragen, wie habt ihr das denn gemacht? Wir müssen doch das Rad nicht neu erfinden. An dieser Stelle, glaube ich, sind wir herausgefordert, über den Tellerrand zu blicken. Herausgefordert, wenn jemand zu uns kommt, zu sagen, ich kenne den zwar nicht, aber das ist ein Christ, bin ich bereit, Hilfe zu leisten. Aber auch herausgefordert zu sagen, wo kenne ich jemanden, dass ich mir Hilfe suche, wo ich Hilfe gebrauchen kann. Einfach über die Beziehung, weil ich jemanden kenne, der jemanden kennt. Ich möchte euch ganz am Ende noch ein Bild mitgeben. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht damit. Und einen Bibelvers. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Gottes Tempel ist die Gemeinde und das gilt nicht nur lokal, sondern weltweit. Also Gott denkt nicht in Ortsgemeinden. Also er benutzt Ortsgemeinden, aber Gottes Gemeinde im Himmel wird's nicht die Flyer-Gemeinde hier und die Wuppertaler Gemeinde und die Dar es Salaam-Gemeinde geben, sondern da wird es eine Gemeinde geben. Und ich freue mich schon darauf, dass wir als eine Gemeinde Gott loben werden. Das wird super werden. Da freue ich mich drauf. Und das Schöne daran ist, dieser Text sagt, jeder von uns darf Teil davon sein. Jeder von uns darf ein lebendiger Stein sein, darf ein Stein dieses Bauwerks sein und darf gebraucht sein und wird gebraucht. Und wenn du noch nicht gebraucht wirst, dann fang an zu beten, sprich mit Geschwistern hier in der Gemeinde, sprich mit dem Pastor. Ich denke, da ist Potenzial da. Aber die Kehrseite dessen, es erfordert Opfer und es kostet etwas, sich zu investieren. Das Gespräch trifft auf Gemeinde auch zu. Aber, und das könne, und noch eine Sache, die ich sagen kann, wenn du das Gefühl hast, du bist an der Stelle, wo Gott dich haben will, es gibt kaum etwas, was schöner ist, als das Gefühl zu haben, du bist an dem Ort genau richtig und Gott kann dich dabei gebrauchen. Das ist das, was wir in den letzten 2 Jahren erleben durften, nach vielen Aufs und Abs, dass Gott dort einen Ort geschaffen hat, der für uns passend ist und wo wir zum Segen sein dürfen. Und das ist total schön und das ist etwas, was ich dir, euch, jedem Einzelnen von Herzen wünsche, weil das auch eine Sache ist, die trotz der Anstrengung, die es mit dich ist, die glücklich macht, die Freude bringt. Und wenn du dich nicht einbringst, dann wirst du eine Lücke hinterlassen. Ja, du hast eine Gelegenheit, dich einzubringen, auch finanziell. Ich rühre doch nochmal die Werbetrommel. Und weil auch ich gelernt habe, über den Tellerrand zu schauen, möchte ich dir, also zunächst einmal, Verantwortung für die Gemeinde geht vor. Wenn du hier noch deine Verantwortung nicht wahrgenommen hast, mach das bitte zuerst. Das ist deine erste Priorität. Und wenn du dann noch was hast, möchte auch ich dich über den Tellerrand blicken und deswegen drei Projekte vorstellen. Nächste Folie. Ja, uns fehlen noch ein bisschen finanzielle Mittel. Unsere monatlichen Kosten sind nicht gedeckt. Das heißt, wenn wir so weitermachen, werden wir irgendwann ins Minus rutschen und müssten dann früher zurückkommen. Von daher würden wir uns freuen, wenn der eine oder andere noch sich das von Gott aufs Herz legen würde, zu sagen, ich unterstütze euch noch. Das wäre schön. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich kann mit diesem Projekt nichts anfangen. Aber ich habe ein Herz zum Beispiel für eine Arbeit, wo es darum geht, Menschen medizinisch zu helfen. Im Moment gibt es in Süden Tansanias ein Hospital, das im Moment dem es ziemlich schlecht im Moment finanziell geht. Das wäre eine Möglichkeit, wo ich Werbung für machen mag. Oder wenn du jemand bist, sagst, medizinische Sache ist das eine, ich möchte, dass das Evangelium verbreitet wird, dass Menschen Jesus nachfolgen und dass Gemeinde wächst, dann möchte ich dich ermutigen, es gibt eine Bibelschule, da geht es darum, dass junge Menschen ausgebildet werden, damit Gemeinde mit Tiefgang in Tansania entsteht, einheimische Gemeinde, das wäre das dritte Projekt. Ich habe da hinten ganz viele Flyer ausgelegt, viele Sachen der verschiedenen Arbeitsbereiche in Tansania, von hier aus gesehen auf der linken Seite auch die Möglichkeiten, theologische Ausbildung in Wedenest zu machen, auch für junge Leute, wenn ihr Leute habt, die so sich überlegen, Probleme haben, Orientierungsjahr brauchen nach der Schule oder so, nehmt euch was mit, sprecht mich an und ansonsten lasst euch von Gott herausfordern, lasst euch benutzen, Gott segne euch.